Ohne jede Sünde, das ist ja meine Predigtreihe im Moment. Und heute der dritte Teil, und den habe ich überschrieben, Besitz und Geld. Genau. Ist es für einen Christen Sünde, viel Geld zu besitzen? Darf ein Christ an einem Bettler vorbeilaufen, ohne ihm was zu geben? Müssen wir uns rechtfertigen, im Gottesdienst eine Kollekte einzusammeln? Das muss ich dran denken, das müssen wir nachher auch noch machen. Genau. Müssen wir uns rechtfertigen, als wenn es was Unanständiges wäre? Ihr merkt, dass der Umgang mit Geld durchaus Fragen aufwirft und wir manches Mal nicht ganz sicher sind, was machen wir nun und wie ist es richtig. Und es gibt nicht immer diese klare Regel, so, ja, ein Gebot, so und so hast du dich zu verhalten. Zum Beispiel, ist es Sünde, nur 5 Cent in den Kollektenbeutel zu werfen? Unser Kassierer würde sagen, ja, es ist Sünde. Diese 5 Cent, da bezahle ich 1 Euro, um das bei der Bank einzuzahlen. Ja, weil Münzgeld, da nehmen die Geld für. Wenn du Scheine bringst, ist das so, aber Münzgeld, da nehmen die Geld für. So, ja, würde der Kassierer sagen. Ich sage jetzt mal was anderes, weil ich bin nicht der Kassierer, zum Glück. Ich sage, ja, wenn du ohne Probleme mehr geben könntest und eigentlich gar nichts geben willst und das nur so pro forma gibst, dann würde ich sagen, das ist Sünde, ja. Dann gib lieber gar nichts. Aber ich sage auch gleichzeitig, nein, wenn es das ist, was du übrig hast in dem Moment und es aus Dankbarkeit Gott gibst, dann ist es überhaupt keine Sünde. Dann ist es genau das, was du geben sollst. Denk mal an das, ich habe das noch im Kopf mit Luther, das Schärflein oder den Pfennig der Witwe, wo Jesus sagt, so, sie hat alles gegeben, was sie noch hatte. Und das war viel mehr, als was die Reichen aus ihrem Überfluss gegeben haben. So, daran denke ich dabei, wenn ich das sage. So, man kann nicht einfach pauschal sagen, ja, das ist Sünde, sondern es kann auch wirklich alles sein, was man gibt. So, deswegen lasst uns nicht urteilen darüber. So, Geld an sich ist nichts Verwerfliches. Manchmal behandeln wir Geld, also wir Christen, Geld, als wenn das was Unanständiges wäre und bloß nichts mit zu tun haben oder, ne? Nein, Geld ist nichts Verwerfliches. Der Umgang damit und die Herzenshaltung bestimmt, ob es uns gut tut oder nicht. Der Umgang und die Herzenshaltung, darauf kommt es an. Woran hängt mein Herz? Eines Tages kam ein Mann zu Jesus und fragte ihn, wie er das ewige Leben bekommen könnte. Und Jesus antwortete ihm Folgendes. In Lukas 18, 20 bis 25 können wir das nachlesen. Ich habe jetzt die neue evangelistische Übersetzung, also ein bisschen modernere Übersetzung. Du kennst doch die Gebote. Du sollst die Ehe nicht brechen, nicht morden, nicht stehlen. Du sollst keine Falschaussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das alles habe ich von Jugend an befolgt, erwiderte der Mann. Da sagte Jesus zu ihm, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er, wie schwer ist es doch für Wohlhabende, ins Gottesreich zu kommen. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in Gottes Reich. Wow. Also, alles verkaufen und den Armen geben. Und dann kommen wir ins Himmelreich. Darf ein Christ reich sein? Oder hindert uns das, ins ewige Leben zu kommen? So könnte man das durchaus verstehen. So sagt das Jesus am Ende. Dürfen wir reich sein? Und was ist reich? Das kommt ja auch, die Frage ist ja auch, was ist reich? Sind wir reich oder sind wir nicht reich? Müssen wir was verkaufen oder dürfen wir auch was behalten? Was meint Jesus hier an dieser Stelle? Also wenn wir nur diese Stelle beurteilen und nichts anderes in der Bibel lesen, dann würde ich sagen, ja, okay, dann müssen wir jetzt alles, was auf der Bank liegt, irgendwo, was wir als Rücklagen haben, müssen wir jetzt verkaufen. Ja, und den Armen geben und selber arm werden. Aber ich glaube, Jesus hat hier einen anderen Punkt getroffen und hat das in aller sehr drastisch gesagt, sage ich mal so. Ja, hat er sehr drastisch gemacht. Es ging um das Herz dieses Mannes, nicht um sein Geld. Sein Herz hat an dem Geld gehangen. Er hat seine Sicherheit an diesem Geld festgemacht, an seinem Vermögen. Und Jesus fordert ihn an dieser Stelle heraus und sagt, vertraust du deinem Geld mehr als mir? Bist du bereit, alles zu verkaufen und mir zu vertrauen und mir zu folgen? Das ist genau der Punkt. Er hat ihn herausgefordert, ihn persönlich, weil das war sein Problem. Das ist kein allgemeines Gebot für alle, sondern es kann auch dein Problem sein. Ja, will ich ja nicht abschreiten, aber das war das Problem des Mannes. Er hat am Geld gehangen. Und da fordert ihn Jesus heraus und sagt, mit deinem Geld kommst du nicht in den Himmel. Du kannst dir den Himmel nicht erkaufen. Du kommst nur mit mir in den Himmel. Und wenn du an deinem Geld hängst, wirst du irgendwann dich für dein Geld entscheiden und nicht mehr für mich. Und dann wirst du dir den Himmel verpassen. Wer ist reich? Die meisten von uns würden sich nicht als reich bezeichnen, oder? Ich lege mal einen Maßstab fest. Wenn wir mehr haben, als wir zum Leben brauchen, sind wir reich. Es ist ein herausfordernder Maßstab, das weiß ich. Normalerweise wird das so gerechnet, so, das wird sich nach dem Durchschnittseinkommen der Bevölkerung gerechnet. Ja, wenn du mehr oder weniger als der Durchschnitt des Verdienstes der Bevölkerung hast, dann bist du reich oder arm. Danach wird das gerechnet. Aber ganz ehrlich, wenn ich auf die anderen gucke, wie viel die haben, was kommt dann hoch? Neid. Und wenn wir schon über Sünde reden, Neid ist Sünde. Das macht was mit meinem Herzen, ja, wenn ich neidisch bin. Und das tut mir nicht gut. Deswegen, wenn ich sage, so, wenn ich nur auf mich gucke und sage, ich habe mehr, als ich brauche zum Leben, dann bin ich reich. Dann habe ich Überfluss. Ich glaube, das ist ein besserer Maßstab, als zu gucken, wie viel haben die anderen denn. Und dann die zweite Frage, hängen wir mit unserem Herzen an unserem Besitz? Ist das unsere Sicherheit? Oder setzen wir unser Vertrauen auf Gott? Will Gott, dass wir arm sind? Verkaufe alles, was du hast. Will Gott, dass wir arm sind? Ich glaube nicht. Ganz bestimmt nicht. Ich glaube, dass Gott uns reich beschenken will und Überfluss geben will. Woran mache ich das fest? Auch ein biblisches Gleichnis, was Jesus erzählt. Ein reicher Mann vertraut dreien seiner Mitarbeiter einen Teil seines Vermögens an und begibt sich dann auf eine Reise. Einer bekam 5 Talente, das war die damalige Währung, der größte Wert, den es damals gab. Einer bekam 5 Talente, der nächste 3 und einer 1 Talent. Und um mal eine Größenordnung davon zu kriegen, was ist eigentlich ein Talent? Man geht davon aus, dass das einer Summe entspricht, die ein Arbeiter in 20 Jahren bekommt als Lohn. So, und wenn wir das auf heute umrechnen, Mindestlohn, ich habe jetzt mal 13 Euro genommen, ich weiß gar nicht genau, wo er genau liegt, also vorher lag er ein bisschen auf 12,70 Euro oder 80, so irgendwo in den Dreh, deswegen habe ich es aufgerundet, 13 Euro. Ich meine, inzwischen ist er auch höher, deswegen kommt er schon hin mit 13 Euro. 8 Stunden Arbeit pro Tag und 250 Arbeitstage pro Jahr. Das habe ich auch nachgeguckt, habe ich mir nicht ausgedacht. Und wenn ich das alles miteinander mal nehme, komme ich auf 520.000 Euro. Über eine 500.000. Ein Talent. Der 5 hat, ja, der hat 2,5 Millionen gekriegt. Wow. Also es war nicht keine Kleinigkeit, sondern richtig, richtig viel. Die waren richtig reich. So, als der Reiche wiederkommt, rechnet er mit seinen Mitarbeitern ab. Und alle haben das ihnen anvertraute Vermögen verdoppelt. Sie haben damit gearbeitet. Bis auf einen. Nämlich der nur ein Talent gekriegt hat, der hat es vergraben. Wie kann man eine 500.000 vergraben? Aber gut, hat er gemacht. Und der reiche Mann tadelt ihn. Und Jesus sagt dazu in Matthäus 25, 28 bis 29, was die Folgen davon sind. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 5 Talente hat, der die 5 Talente erworben hat. Denn jedem, der einen Gewinn vorweisen kann, wird noch mehr gegeben werden und er wird Überfluss haben. Aber von dem, der nichts gebracht hat, wird selbst das, was er hatte, weggenommen. Das ist göttliches Prinzip. Das hat Jesus ganz bewusst gesagt, weil Gott so handelt. Dieser reiche Mann in diesem Gleichnis ist zu vergleichen mit Gott. Gott vertraut uns etwas an. Was machen wir damit? Ist das unser Besitz dann in dem Moment? Nein, wir haben es anvertraut bekommen. Es ist in unsere Verantwortung übergegangen, damit wir damit etwas tun. Damit wir da handeln, um mehr daraus zu machen. Und es geht mit Sicherheit, wenn Gott uns etwas schenkt, nicht nur darum, es zu vermehren und ganz viel Geld anzuhäufen auf dem Konto, sondern etwas Gutes daraus zu machen. In diesem Fall war es tatsächlich, also es sollte verdoppelt werden. Aber wir wissen, wenn wir Schätze sammeln wollen, dann nicht auf dem Bankkonto oder nicht im Geldbeutel, sondern Schätze im Himmel. Ja? Aber wenn wir es vergraben, wenn wir mit dem, was wir haben, es zusammenhalten und sagen so, Hauptsache, das ist meins, dann wird es nichts Gutes tun. Und genau das ist das, was Jesus hier sagt. Wir haben eine Verantwortung, wir sind Haushalter. Ja? Das heißt, wir müssen gut damit umgehen und überlegen, wie geben wir es aus, wem geben wir es, wie handeln wir damit. So, und was ich damit sagen wollte, Gott will nicht, dass wir arm sind. Er will uns Überfluss geben, reich. Der 5 hatte, 2,5 Millionen erwirtschaftet hatte, der kriegt nochmal 500.000 obendrauf. Der wird noch reicher. Warum? Weil er gut gehaushaltet hat. Weil er die Verantwortung wahrgenommen hat, weil er das Geld nicht für sich behalten hat, sondern es eingesetzt hat, Gutes zu tun. Darum geht es. So, wir sind Haushalter. Es ist nicht unser Besitz. So reich zu sein, ist keine Sünde, sondern Verantwortung. So, wir sollen es so einsetzen, dass es ihm gefällt, also ihm. Und dann dürfen wir reich sein. Es gibt viele reiche Leute, Christen, die ihr Geld sinnvoll und gut einsetzen. Nicht nur um ihre eigene Betrieb oder Gesellschaft nach vorne zu bringen und immer reicher zu werden, sondern tatsächlich, sie investieren das in soziale Projekte, da wo es nötig ist, da geben sie Geld hin. Das machen mit Sicherheit nicht alle, aber so. Wo gehen wir es hin? Wie können wir Gutes tun? Wo ist die Grenze? Eine Pastorin erzählte mir neulich, dass sie eine Frau in der Gemeinde hatten, die in Geldnot war. Und sie haben ihr 1.000 Euro geliehen und gesagt, so in einem Jahr gibst du uns das zurück. Sie haben das sogar schriftlich gemacht, alles gut. Das Jahr war noch nicht ganz vorbei, da kam sie wieder, um noch ein einziges Mal Geld zu leihen. Und das ist auch ganz bestimmt das letzte Mal. Und natürlich hat die Pastorin nicht gleich Ja gesagt, sondern hat das mal ein bisschen genauer hingeguckt Und da hat die Frau gebeten, bitte geh zur Schuldnerberatung und lass dir sagen, wie du mit deinem Geld richtig umgehen kannst. Weil sie hat festgestellt, ja, wenn du mit 1.000 Euro nicht klarkommst, ja, nach einem Jahr, dann ist irgendwas faul. Ja, dann musst du ein bisschen genauer hingucken, warum, wieso, weswegen. Und es war so, die Frau konnte mit dem Geld nicht richtig umgehen. Sie hat Geld ausgegeben, wo es nicht nötig war, ja, und auf einmal war es wieder weg und sie hatte wieder Schulden. Die Frau war leider nicht bereit dazu und hat kein Geld gekriegt. Sünde? Wir sollen doch die Armen unterstützen. Wir sollen doch barmherzig sein. Wir sollen doch den Armen Gutes tun. Tja, natürlich sollen wir barmherzig sein. Natürlich sollen wir denen, die in Not sind, sollen wir ihnen was geben. Ja, aus unserem Überfluss. Aber ich selbst stelle immer wieder fest, dass es bei manchen Leuten immer wieder zu den gleichen Notfällen kommt. Und das kann nicht sein. Natürlich kannst du mal auch zweimal in Not kommen, gar keine Frage. Aber es lohnt sich dann nochmal hinzugucken. Warum kommt derjenige in Not? Liegt das tatsächlich an den Umständen? Kann er was dafür oder nicht? Und man muss wirklich jeden Fall genau angucken. Man kann nie pauschal sagen, so, ja, du kannst nicht zweimal in Not kommen, das geht nicht, dann kriegst du keinen. Nein, wir müssen hingucken. Es geht nicht einfach darum, jetzt Geld wegzugeben und sagen, so, ich bin ja so barmherzig, ich komme deswegen in den Himmel. Es geht auch darum, den Menschen wirklich zu dienen und sie zu lieben. Und ich liebe niemanden, wenn ich ihm einfach nur Geld in Rachen stecke, dass er dann aus dem Fenster rausschmeißt. Damit lernt er niemals mit Geld umzugehen. Im Gegenteil. Da muss ich anfangen, muss mich investieren, muss ihm helfen, muss bereit sein zu sagen, du komm, lass uns hinsetzen und gucken, wie geht das. Oder jemanden anders dazu bitten, wenn du es selber nicht kannst. So, was hat das jetzt mit Sünde zu tun? Weil meine Überschrift heißt ja, ohne jede Sünde. Bei diesem Beispiel haben beide Seiten Fehler gemacht. Und ich nehme bewusst ein Beispiel woanders her, weil wenn ich jetzt hier was genommen hätte aus der Gemeinde, dann wäre irgendjemand, und das möchte ich nicht, dass hier irgendjemand an Pranger gestellt wird. Darum geht es nicht. Aber sowas kommt überall vor. Ja, das ist keine Frage. Genau. So, welchen Fehler hat die Gemeinde gemacht? Ich sage mal, die Gemeinde hat zumindest sehr naiv gehandelt, einfach einer Frau 1.000 Euro zu geben, ohne vorher hinzugucken, kann sie wirklich mit Geld umgehen oder nicht. Okay, das würde ich noch nicht unbedingt als Sünde bezeichnen. Das ist, ja, Naivität. Ich wusste es nicht besser, ich habe keine Erfahrung damit und das war in dem Fall tatsächlich so, okay, manche Erfahrung muss man machen, bitter. Und beim zweiten Versuch haben sie aus ihren Fehlern gelernt und das nicht wieder so gemacht. Und das war gut. Ja. So, wenn sie ihr jetzt wirklich nochmal Geld geliehen hätten, dann würde ich sagen, das wäre Sünde. Wenn du aus deinem Fehler nicht lernst und den gleichen Fehler nochmal machst, dann ist es Sünde. Und zwar deswegen, weil wir eine Verantwortung haben für die Spendengelder, die wir irgendwo einsetzen. Ich kann mit Spendengeldern nicht einfach die aus dem Fenster rausschmeißen, ich muss hingucken, wo ich die hingebe. Ja? Es ist gut, wenn wir damit auch Armen helfen, keine Frage. Da muss man natürlich einmal gucken, dürfen wir das oder nicht, weil es gibt auch tatsächlich gesetzliche Regelungen dabei. Aber natürlich sollen wir das tun, keine Frage. Aber ich muss gucken. Ja, so. Und wenn ich das nicht tue, ja, dann würde ich sagen, es ist eine Sünde. Und zweitens tue ich jemandem nicht gut, das habe ich eben schon mal gesagt, auch das ist Sünde. Ja, wenn ich jemandem nicht gut tue damit, wenn ich ihm einfach noch mehr Geld gebe und immer noch mehr Geld und immer noch mehr Geld, auch wenn ich es habe, tue ich ihm damit gut, wenn er nicht damit umgehen kann? Nein, dann ist, wie gesagt, dran, setz dich hin und hilf ihm, damit gut umzugehen. Ja, und natürlich kann es sein, dass du eine Zeit lang ihn noch unterstützen musst, bis er das gelernt hat. Ja, dann mach das. Ja, aber lass es ihn lernen. Und wenn er es nicht lernt, dann musst du sagen, nee, dann gibt es nichts mehr. Weil sonst lernt man es nicht. Gut, was hat die andere Seite die Frau. Natürlich, wenn man in Not ist, guckt man, wo kann man Geld herkriegen. Keine Frage. Das würde ich auch noch nicht unbedingt als Sünde bezeichnen. Aber dass sie nicht bereit ist, zu lernen und sich an jemanden zu wenden, der ihr Rat geben kann, mit Geld gut umzugehen zu können, da würde ich sagen, nein. Du nutzt die Bereitwilligkeit von Christen aus. Du lebst auf Kosten anderer. Und das ist Sünde. Ja? Ich muss auch mal etwas dafür tun, dass ich nicht selber immer wieder in Not gerate. Ja? Manchmal kann man nichts dafür, ist gar keine Frage. Aber wenn ich meinen Anteil nicht dazu tue, dann ist das auch Sünde. Ja? Ich darf nicht auf Kosten einfach anderer leben. So, ich weiß, das ist nur ein Beispiel, nur um das mal greifbar zu machen, dass es nicht immer so einfach ist, wo gebe ich hin und wo, ja, und dass wir uns auch nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen machen müssen, so ich muss immer und jederzeit und überall und immer wieder geben. Und manch einer fragt sich dann auch noch so, ja, wonach soll ich mich denn nur eigentlich richten? Wie ist es denn nur richtig? So, ich habe eine Bibelstelle gefunden, Jakobus 4, Vers 17. Ich finde, die ist gut in der Hinsicht. Wer also weiß, was richtig ist und tut es nicht, für den ist es Sünde. Und das gilt für beide Seiten. Die Frau weiß, dass sie eigentlich Beratung braucht und tut es nicht, dann ist es Sünde. Ja? Und die Gemeinde, wenn sie sagt so, ja, ich weiß, ich darf ihr eigentlich nichts mehr geben, weil sie kann ja nicht mit umgehen, und ich tue es trotzdem, ja, dann wäre es auch Sünde. Ja? Also wenn du weißt, was richtig und was gut ist, dann tu das. Ja? Und dieser Vers dient dazu, sein eigenes Herz zu prüfen. Und wenn du deinem Herzen nicht trauen kannst, dann dürfen wir Gott fragen. Jesus, was würdest du in diesem Fall tun? Und diese Antwort dann auch umsetzen. Weil ja, manchmal ist man sich unsicher und man hört das und man hört das und ja, und es gibt auch so diese ganz barmherzigen Herzen, die immer gerne geben wollen und keine Grenze finden. So, ne? Also frag tatsächlich den Herrn, was ist richtig und was ist gut. Und das ist das Nächste. So, es gibt Gebende, die sich irgendwann fragen, so wie viel soll ich eigentlich geben oder wie viel geben ist eigentlich genug? Hast du dich da schon mal gefragt? Also wenn du Überfluss hast und eigentlich auch ein barmherziges Herz hast und Not siehst, dann kommst du irgendwann an diese Frage, wie viel ist eigentlich genug? Und ich sag mal, wir kriegen so viel mit, sag mal, ist das noch an? Ja, ne? Ja. Wir kriegen so viel mit auch an Not in dieser Welt. Ja, es werden ständig irgendwelche Spendenaufrufe, irgendwo sind Katastrophen, dann wird eine Kontonummer eingeblendet, spende doch bitte diesen. Und du sitzt da und sagst, wem soll ich jetzt was geben? Es gibt so viel Not in dieser Welt und so viel habe ich doch gar nicht. So viel kann ich doch gar nicht geben. Wo soll ich denn hingehen? So, das kann dazu führen, entweder, dass ich sage, so, das ist mir zu viel und ich weiß gar nicht, wo ich hingebe und ich mache mein Herz zu und sage, nee, dann behalte ich es lieber. Oder eben diejenigen, die sagen, ja, es muss doch irgendwie, irgendjemand muss doch was tun und alles geben und keine Grenze finden und einfach zu viel geben und sich selber nicht mehr versorgen können. So, ist das im Willen des Herrn? Möchte er, dass wir uns verausgaben? Unser Herz verschließen sicherlich nicht, ich denke, das ist uns klar, aber sollen wir uns verausgaben? Aber auch da hat die Bibel einen wirklich hilfreichen Hinweis und Maßstab. 2. Korinther 8, 13 bis 15. Es geht nicht darum, dass ihr Mangel leiden sollt, damit andere Erleichterung haben, sondern es geht um einen Ausgleich. Jetzt soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss einmal eurem Mangel dient. So soll es zu einem Ausgleich kommen. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. In welchem Zusammenhang steht das? Paulus schreibt das an die Korinther, im Zusammenhang mit einer Spendensammlung für Jerusalem. Weil Jerusalem, die Gemeinde dort, war in Not geraten, aber eine Hungersnot, und die hatten nichts zu beißen. Und deswegen wird in den anderen Gemeinden gesammelt, unter anderem auch in Korinth. Und das ist der Hintergrund, wo Paulus schreibt so, gebt aus eurem Überfluss, nicht damit ihr Mangel habt, sondern damit die was zu essen haben, damit es einen Ausgleich gibt. Und ich glaube, das ist ein guter Marscher für uns. Wir sollen nicht arm werden. Also wir müssen auch darauf achten, auch da müssen wir Haushalter sein, eine Verantwortung wahrnehmen für uns selber und auch für unsere Familie, für die, die wir versorgen. Wir können nicht alles Geld weggeben, sondern müssen auch aufpassen, dass wir dann nicht verarmen. Ja? Auch das ist eine Verantwortung, die wir haben. Der Herr hat uns Geld gegeben, damit wir gut damit wirtschaften. Ja? Aber Überfluss dürfen wir einsetzen, damit andere keinen Mangel haben. Genau. Und was mir hierbei wichtig geworden ist, manchmal ist uns Geld schon auch wichtig, ja, auch eine gewisse Rücklage zu haben und so weiter. Aber Beziehungen sind wichtiger als Reichtum. Hier geht es um Beziehungen. Wenn ich anderen helfe, dann schenke ich ihnen auch eine Liebe, zeige ich ihnen Liebe, dann werden Beziehungen gebaut. Und Beziehungen, glaubt mir, im Himmel spielt Geld keine Rolle mehr. Aber denen du geholfen hast, die werden das wissen in dem Moment. Und du wirst dich daran erinnern. Da sind Beziehungen gebaut, selbst wenn du die Leute nicht kennst. Also wenn du das mal an Erdbebenopfer oder sonst was gespendet hast. Wenn die in den Himmel kommen, werden die dich wiedererkennen. Frag mich, wie der Herr das macht. Das kann ich dir nicht verraten. Aber ich bin überzeugt davon, dass da Beziehungen gebaut werden. Und darum geht es. Beziehungen sind viel, viel wichtiger. Manchmal denken wir so, Reichtum, ja, ich kann mir was kaufen, leisten und sonst was. Beziehungen sind wichtiger. Auch innerhalb der Familie. Ja? Beziehungen sind viel wichtiger, als dass du dir ein neues Auto leisten kannst oder was auch immer. Ich plädiere für Großzügigkeit. Ihr kennt mit Sicherheit noch, Geiz ist geil. Wer hat sich über diesen Spruch geärgert? Ich. Ich habe mich echt überdenkt. Ich finde den saublöd, ganz ehrlich. Geiz ist geil. Aber wisst ihr was? Da steckt ein Stück Wahrheit drin. Zumindest bei uns Deutschen. Wahrscheinlich bei den Schotten auch. Die sind dafür bekannt. Aber ich glaube bei uns Deutschen auch. Mir selber. Ich gucke mal nur auf mich, weil ich muss mein Herz prüfen und nicht euers. Mir selber geht es häufig so, dass ich immer nach dem billigsten Angebot gucke. Erstmal im Internet recherchieren, wo kriege ich das, was ich haben will, noch ein bisschen günstiger und noch ein bisschen preiswerter. Und ich habe so oft die Erfahrung gemacht, dass das keine gute Idee ist. Ein Freund von mir, der sagt ja immer, der Geizige zahlt doppelt. Einmal den billigen Schrott, der ruckzuck kaputt ist. Und wenn du dann die Erfahrung gemacht hast, dann kaufst du dir das Bessere, aber dann bezahlst du das zweite Mal. Der Geizige zahlt doppelt. Ich sage dir, Geiz ist nicht geil, Geiz ist Sünde. Und Sünde verdirbt unser Herz und der Geiz auch. Und wenn sich der Geiz mal wieder bei mir meldet, und das kommt durchaus vor, und ich mein Herz überprüfe, dann stelle ich fest, mir fehlt das Vertrauen zu meinem Herrn. Ich verlasse mich mehr auf das Geld und will mein Geld zusammenhalten, möglichst viel, als dass ich sage, so, der Herr versorgt doch. Und ich kann echt, wenn ich zurückblicke, kann ich nur sagen, der Herr hat uns wirklich versorgt. Und ich bin ja nun kein Jüngling mehr. Ich blicke schon ein paar Jahre zurück. Der Herr hat uns immer versorgt. Wir haben nicht immer Überfluss gehabt im Leben. Wir haben manchmal wirklich so, auch so an der Grenze, dass es gerade so reichte. Und waren dankbar für Schwiegereltern oder Eltern, die uns was zugesteckt haben. Ja, gab es auch die Zeit. Ja, aber wir haben nie gehungert. Wir sind immer versorgt worden. Und ich weiß, dass letztendlich nicht die Schwiegereltern dafür verantwortlich waren, sondern mein Herr im Himmel. So, also warum habe ich kein Vertrauen zum Herrn? Er versorgt. Wir haben einen Vater im Himmel, der uns von Herzen liebt. Mich eingeschlossen. Und er will nicht, dass ich hungere. Er will nicht, dass ich knapse. Er will nicht, dass ich Mangel habe. Höchstens mal eine Zeit der Erziehung. Da kann das mal sein. Ja? Manchmal hält uns Gott auch knapp, damit wir lernen, auch zum Beispiel mit Geld umzugehen. Ja, das kann passieren, aber er will nicht, dass wir Mangel haben. Er will nicht, dass wir hungern. Ganz sicher nicht. Und was kann er dazu tun? Unser Gott ist der, dem alle Schätze im Himmel und auf Erden gehören. Ist er in der Lage, uns zu versorgen? Wenn er alles hat, wenn er alle Schätze im Himmel und auf Erden hat, gibt es irgendeinen Grund, sag mir irgendeinen Grund, warum er uns vernachlässigen sollte? Und begründe das mit Liebe, weil Gott ist Liebe. Warum sollte er uns vernachlässigen? Gibt keinen Grund. In Haggai 2, Vers 8, damit ihr wisst, dass das nicht aus mir herauskommt, dass Gott Himmel und Erde gehört, also auch die Schätze, sagt der Herr das selber. Denn mir, Jahwe, dem allmächtigen Gott, gehört alles Silber und Gold. Und in welchem Zusammenhang sagt er, das ist manchmal auch interessant, wenn man guckt, wo steht das eigentlich? Das Volk Israel war aus ihrem Land getrieben worden in die Verbannung. Das ganze Land war zerstört, der Tempel war zerstört, Jerusalem war zerstört und sie kommen wieder. Und das ist eine Zeit, wo sie wiedergekommen sind in dieses zerstörte Land hinein. Und Gott hat ihnen den Auftrag gegeben, jetzt baut den Tempel wieder auf. Und sie standen davor, vor diesen ganzen Trümmern, vor dem ganzen, und das Herz hing so und wie sollen wir aus diesem Müll wieder einen Tempel bauen? Und sie standen da und wie gelähmt. Manchmal ist das ja so, ne? Du denkst, wie soll ich das machen? Und in dem Moment sagt der Herr das. Was sagt er? Guck nicht auf das, was du hast, auf das Nichts. Oder das kleine bisschen. Guck auf mich. Änder deine Perspektive. Und gib alles, was du hast. Das bisschen. Gib das und ich werde den Rest geben. Mir gehören alle Schätze, alles Silber und Gold. Wo liegt das Problem? In deinem Herzen. In deinem Blick. Wohin blickst du? Auf dein Bankkonto, was im Miesen ist? Oder guckst du auf den Herrn, der dein Vater ist und dem alles gehört? Das macht dein Bankkonto noch nicht voll, aber ich glaube, das gibt dir eine ganz andere Einstellung, dass du sagst, okay, mein Bankkonto ist leer, aber die 5 Cent, die ich noch habe, die gebe ich. Weil ich, Herr, ich bin dir dankbar und ich weiß und ich glaube oder ich will glauben, dass du mich versorgst. Ich glaube, das ist die Einstellung, die wir haben sollen. Nicht möglichst wenig zu geben, sondern großzügig zu geben. Und ich glaube, wenn wir großzügig geben, gibt Gott auch großzügig, weil Gott ist ein großzügiger Gott. So. Paulus versucht das übrigens auch den Korinthern beizubringen. Genau in dem Zusammenhang, was ich eben gesagt habe, bei dieser Spendensammlung. Und was sagt er? In 2. Korinther 9, 6 bis 8. Denkt daran, wer sparsam sät, der wird auch sparsam ernten. Aber wer reichlich sät, der wird auch reichlich ernten. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber. Und er hat die Macht, alle Gaben über euch auszuschütten, sodass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Das ist sein Blick. Er will uns reichlich geben, damit wir auch anderen noch Gutes tun können. Aber wer sparsam sät, da überlegt der Herr zweimal, ob er dem noch Überfluss gibt, damit er das auf sein Bankkonto oder das vergräbt und gar nicht nutzt. Also wenn es dir schwerfällt, deine 3 Euro, die du noch ein paar Manet hast, in die Kollekte zu werfen, dann lass es sein. Dann lass es sein. Das wäre Sünde. Komisch, ne? Ja, ist es aber. Lass es sein. Gott braucht dein Geld nicht. Dem gehört das sowieso. Gott braucht dein Geld nicht. Aber bitte stell dir die Frage, ob du über dein Geld bestimmst oder dein Geld dich bestimmt. Das Geld kann dich beherrschen, dein Herz beherrschen. Herrschst du über dein Geld oder beherrscht das Geld dich? Und wenn du feststellst, dass Jesus nicht an erster Stelle steht, dann solltest du um Vergebung bitten und das Wagnis eingehen, Gott auch über dein Geld herrschen zu lassen und über dein Bankkonto und deine Aktien und was weiß ich, was du noch alles hast oder nicht hast. Wirklich zu sagen, so Gott, nein, herrsch nicht nur über mein Leben, sondern auch über meine Finanzen. Manchmal habe ich den Eindruck, wir Deutschen trennen das. Herr, du darfst mich hinführen, wo du willst. Aber mein Geld packst du nicht an. Das funktioniert nicht. Gott möchte über alles herrschen. Und ich habe eben deutlich gemacht, Gott will uns nicht keinen Mangel geben. Auch wenn ich angefangen habe mit einer Bibelstelle, die sich so anhört. Aber das ist genau der Grund. Ich glaube nicht, dass dieser reiche Mann, der so viel Vermögen hatte, wenn der alles verkauft hätte und den Armen gegeben hätte, das wäre absolut großzügig. Das wäre ganz viel Saat. Glaubst du, dass der nicht geerntet hätte? Selbst wenn er nichts mehr besitzt? Wenn der Jesus gefolgt wäre, ich glaube nicht, dass Jesus ihn hängen lässt. Petrus hat seinen Beruf aufgegeben. Der war Vollzeitprediger. Der hat nicht mehr gefischt. Hat nur noch einmal gefischt, nachdem Jesus wieder auferstanden war, bis Jesus ihm vergeben hat und gesagt, so, du hast einen Dienst. Ja? Und ich vergebe dir die Verleugnung. Und dann hat er nicht mehr gefischt. Der ist Vollzeit unterwegs gewesen und hat gepredigt. Wovon hat er gelebt? Wer hat ihn versorgt? Natürlich hat die Gemeinde ihn versorgt, ja, die Gläubigen. Aber letztendlich war es Gott. Wer verändert unser Herz, dass wir großzügig sind, dass wir geben? Ja, unser Herr. Ja, so. Wir können nur ohne jede Sünde leben, wenn wir Jesus uns ganz anvertrauen. Und ich weiß, mit Geld ist das, habe ich ja anfangs gesagt, manchmal sind wir nicht sicher, wie sollen wir richtig damit umgehen. Und ich sage, wenn du selber darüber entscheidest, dann liegst du häufig daneben und dann ist es Sünde. Dann trennt das zwischen. Es ist eine Trennung zwischen Gott. Aber wenn du es Gott übergibst und ihn fragst, wie soll ich richtig damit umgehen? Was darf ich zurücklegen? Und es ist nichts Falsches daran, Geld zurückzulegen. Ja? Damit zu rechnen, irgendwann brauche ich auch mal, irgendwann geht die Waschmaschine kaputt, irgendwann ist mein Auto auch mal Schrott. Ja, ich muss auch, ne? Dann kann ich hier nicht kommen, Gemeinde, gib mir mal 10.000 Euro, damit ich mir ein neues Auto kaufen kann. Nee, das geht nicht. Wisst ihr selber. So, also wir dürfen Gott fragen und ihm von ihm guten Rat bekommen und danach handeln. So, ich möchte zum Schluss einfach nur dazu aufrufen, gib dein Leben ganz Jesus, auch die Finanzen und trau dich das. Ich weiß, für manche ist es ein Wagnis, deswegen habe ich vorhin auch dieses Lied rausgesucht, von wegen, führ mich aufs Wasser, da wo ich nicht mehr stehen kann, wo ich keinen Boden mehr unter den Füßen habe, wo ich keine Sicherheit mehr von Geld habe. Ja, es kann passieren, aber ich weiß, der Herr trägt uns. Und vielleicht kommen wir auch in Zeiten, wo das wirklich schwierig wird, wenn wir da nicht das Vertrauen auf den Herrn gesetzt haben. Wenn wir in solche Zeiten kommen und das nicht gelernt haben bis dahin, wird es schwierig. Lass es uns lernen, solange wir noch was haben und das ausprobieren können. Also gib dein Geld vertrauensvoll an Jesus, damit er gut damit umgehen kann. Gut. Und ich möchte nicht versäumen, in jedem Gottesdienst auch wenn jemand sein Leben noch Jesus noch nicht gegeben hat, dazu einzuladen, du darfst das gerne öffentlich machen, du darfst gerne gleich beim nächsten Lied nach vorne kommen, du musst das aber nicht, du kannst uns auch ansprechen, all die, die so ein Schild haben, die darfst du ansprechen. Wir möchten, dass es dir gut geht. Und ich weiß, mit Jesus geht es dir gut. Deswegen ist die Gelegenheit da, genau. Entscheide dich dafür, Jesus dein Leben anzuvertrauen. Amen. Wir singen noch ein Lied. Und dann werden wir die Kollekte sammeln. Ich möchte euch noch ein bisschen Bedenkzeit geben und euer Herz prüfen lassen. Deswegen singen wir noch ein Lied. Nein, ich vergesse die Kollekte nicht. Aber das war jetzt ehrlich nicht geplant, dass ich die Kollekte hinterher einsammle. Ich habe sie vorhin schlichtweg vergessen. Aber ich glaube, das ist auch nicht ganz verkehrt, dass wir das jetzt machen. Ja? Kommt ihr rauf zum